Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Strafrecht.at Reloaded, unserem Podcast, mit einer Folge Strafrecht Klartextfälle. Wir haben Ihnen einen bisschen schrägen Fall aus Deutschland mitgebracht, an dem man etwas zur Unterlassungsstrafbarkeit sagen kann. Vielleicht nichts ganz Neues, aber man kann das ein oder andere präzisieren. Mein Name ist Ingeborg Zerbes und ich sitze da mit meiner Mitarbeiterin Magistra Sara Obino. Sie wird mit mir ins Gespräch kommen und sie ist gleichzeitig, so wie immer, für die Technik der Aufnahme verantwortlich, also Aussteuerung und Schnitt.
Hallo bei RT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich möchte jetzt den Fall ganz kurz schildern, den wir jetzt gerafft dargestellt haben und auch im klassischen Prüfungssinn auch formuliert haben. Der Fall schilderte sich wie folgt. Der wütende 16-jährige Sohn möchte den verhassten Ex-Lebensgefährten seiner Mutter, mit dem er und seine Mutter noch zusammenwohnen, aus dem Weg räumen. Tage vor dem geplanten Mord erzählt der Sohn seiner Mutter von seinem Vorhaben. Als der Sohn seiner Mutter von dem Plan erzählt, also den Ex-Lebensgefährten umbringen zu wollen, nickt dieser als Zustimmung. Der Sohn führt weiter aus, er wolle den Ex-Partner mit Schlägen am Hinterkopf ermorden. Daraufhin meint sie, die Mutter, ihr Sohn solle sich mal überlegen, wie man ihn am besten dann auch loswerden könnte. 3 Tage später erschlägt der Sohn tatsächlich den Ex-Partner. Während der Mord im Obergeschoss des gemeinsamen Hauses vor sich geht, befindet sich die Mutter, eine ausgebildete Krankenschwester, im Erdgeschoss und ignoriert die Szene, also den Mord. Der Sohn vergräbt anschließend die Leiche. Das ist ein Fall, der sich in Deutschland ereignet hat und auch vor Gericht behandelt wurde. Und in der unteren Instanz wurde klarerweise der Sohn wegen Mordes verurteilt. In Deutschland ist das ein bisschen anders als bei uns in Österreich geregelt. Da gibt es auch Qualifikationen. In dem Fall wurde der Sohn wegen heimtückischen Mordes verurteilt. Diese Unterscheidung gibt es bei uns nicht. Bei uns wäre er ganz schlicht wegen Mordes aufgrund von § 75 StGB strafbar.
Ja, also es ist in Deutschland einfach eine andere Begriffswelt. Also die schlichte vorsätzliche Tötung heißt dort Totschlag, die bei uns ja eine besonders privilegierte Tötung ist. Also die vorsätzliche Tötung, das, was bei uns Mord heißt. Und als Mord werden nur besonders, ich sage es jetzt allgemein, bösartige Begehungsweisen bestraft. Ja? Und deswegen ist Mord in Deutschland immer an weitere Merkmale gebunden als an das Merkmal der vorsätzlichen Tötung, so wie bei uns. Wir haben es damit viel einfacher. Also wenn Sie bei uns hören Mord, wissen Sie, aha, Tötungsvorsatz, Tötung. Ja, also das nur dazu. § 75 bei uns wäre das Delikt, das in Frage kommt.
Genau. Und die Mutter wurde von der unteren Instanz in Anführungszeichen nur wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt. Und zwar eben aufgrund des Nickens, des Zustimmens, er solle mal überlegen, wie man den am besten loswerden könnte. Und vor allem dann deswegen, da sie ja mitbekommen hat, dass der Mord vor sich geht und nichts unternommen hat, um dies zu verhindern oder einzugreifen. Das wäre bei uns nach § 95 StGB strafbar und begründet wurde, dass die Mutter nicht wegen Mord durch Unterlassen strafbar sei, weil sie keine Garantin sei. Vor allem sei sie keine Garantin gegenüber dem Ex-Partner, die eben keine Lebensgefährten mehr sind und nur dieses Zusammenwohnen noch begründe diese Sonderpflicht als Garantin eben nicht. Und gegenüber dem Sohn wäre laut der unteren Instanz die Mutter auch keine Garantin, weil er mit 16 Jahren schon reif genug gewesen sei, das Unrecht des Handels zu erkennen und danach auch zu handeln. Und auch dieses Nicken und dieses Schau mal, wie du die Leiche dann loswirst, würde auch nicht einmal eine psychische Beihilfe begründen. Das Gericht argumentiert, dass der Sohn in dem Zeitpunkt, wo die Mutter nickt, erst tatgeneigt gewesen sei und noch keinen konkreten Tatentschluss hatte. Und das Gericht meint dann, dass aufgrund dessen hier noch keine Beihilfe möglich wäre. Aber wie wir gleich hören werden, hat die obere Instanz, das BGH, dann doch das Ganze recht anders entschieden.
Ja, gleich zum Letzten. Nehmen wir mal das Letzte heraus. Also das Nicken mag sein, dass der Sohn dann noch nicht erst tatgeneigt, aber noch nicht entschlossen war und deswegen das Nicken nicht als Tatförderung beurteilt worden ist. Also das lässt sich tatsächlich nicht halten. Das lässt sich deswegen nicht halten, weil erstens einmal könnte im Nicken sogar eine Bestimmungstäterschaft liegen, wenn seine Tatgeneigtheit in einen Entschluss kippen würde aufgrund des Nickens. Das wäre zu überlegen, oder ich weiß jetzt nicht, wie es im Fall war. Das ist Gegenstand eines Beweisverfahrens, wenn es dazu käme. Und auch noch was, auch der tatgeneigte Täter, wenn man hierzu sozusagen einen Beitrag leistet, auch wenn er sich den Entschluss dann aus anderen Gründen fasst, ist es natürlich auch ein Beitrag zu dieser Tat. Aber jetzt, was uns in diesem Fall jetzt interessiert, ist aber weniger diese aktiven Beiträge, die mit der Unterlassungsstrafbarkeit ja gar nichts zu tun haben. Also blenden Sie die mal aus. Gehen wir jetzt nur in die Situation, und das war ja dann auch das große Thema der Entscheidung, gehen wir bitte nur in die Situation, dass die Mutter diesen Mord mitbekommt und nicht einschreitet. Also eine Mutter, die nicht vorher genickt hat und dann wegen aktiven Tuns strafbar ist, sondern eine Mutter, die nur mitkriegt, dass ihr Sohn, 16 Jahre alt, ihren Ex-Lebensgefährten, der noch gerade noch im gemeinsamen Haushalt lebt, aber es ist ihr Ex-Lebensgefährte, dass ihr Sohn auf diesen losgeht und ihn zu Tode bringt. Also mit Wissen über diesen Tathergang, dass nichts einschreitet. Erste Möglichkeit, die man sich überlegen könnte, das ist ja jetzt eben schon gefallen von der Frau Kollegin Obino, dass man sagt, sie wäre obhutsbeschützende Garantin für diesen Lebensgefährten oder Ex-Lebensgefährten, muss man eben sagen, der noch immer im gemeinsamen Haushalt lebt. Das Leben im gemeinsamen Haushalt begründet aber eine solche Obhutsgarantenstellung nicht, wenn diese Lebenspartnerschaft geendet hat. Wenn die noch aufrecht in einer aufrechten Lebensbeziehung wären, Lebensabschnittsbeziehung wären, wäre die Sache anders zu beurteilen, aber so ist sie aus der Garantenpflicht als Beschützergarantin ihrem Ex-Partner gegenüber eben draußen. Also kommt es zur Fragestellung der Garantenstellung aufgrund von Überwachungspflichten, also Überwachungspflichten über dieses Kind, über diesen Jugendlichen, der kein unmündiges Kind mehr ist, er ist über 14 Jahre alt, aber noch nicht volljährig ist, er ist unter 18 Jahre alt. Ist sie sogenannte Überwachungsgarantin, was dieses Kind betrifft? Und der BGH hat gesagt, der oberste Gerichtshof in Deutschland heißt Bundesgerichtshof, wenn ich also sage BGH, meine ich die deutsche oberste Instanz, hat den Fall kassiert, also das Urteil aufgehoben und zu einem erneuten Beweisverfahren in die erste Instanz zurückverwiesen. Würde bei uns ganz genauso passieren, durch den OGH, durch den obersten Gerichtshof bei uns, der diese Funktion hat, hat gesagt, da müsst ihr noch einmal draufschauen, hat sie nicht Mord durch Unterlassung begangen, weil auch eine Mutter dem Sohn gegenüber diese Überwachungsgarantenstellung hat, diese Überwachungsgarantenstellung, die nicht endet mit seinem Überschreiten der 14-Jahres-Grenze, sondern aufrecht bleibt bis zur Volljährigkeit. Ja? Also das ist ganz wichtig. Der Sohn ist zwar schon selber strafmündig, uns interessiert aber seine Strafbarkeit nicht. Wegen Mordes, die steht fest. Die wurde ja auch in der ersten Instanz so beurteilt. Er ist mordaktiver Täter des Mordes und das wurde auch nicht weiter in eine Revision gezogen. Also strafmündig ist er, aber trotz seiner Strafmündigkeit bis zur Volljährigkeit hat die Mutter eben diese Überwachungsgarantenpflicht, die Aufsichtspflichten mit einschließt.
Genau, und diesen Gedanken, dass diese Mutter diese Garantenpflicht hat gegenüber dem Sohn, leitet sich ab und leitet der BGH auch ab aus den Gedanken der familiären Beziehung, die eigentlich im Zivilrecht verankert ist. Im Zivilrecht haben wir da einige Bestimmungen dazu, wie das Verhältnis Eltern-Kind zu handhaben ist, sei es von Obhutspflichten eben über Sorgepflichten, aber auch Haftpflichten sind ja im Zivilrecht geregelt. Und da gibt es einige Normen natürlich im deutschen Recht, aber auch vergleichbare im österreichischen Recht.
Und um es auf den Punkt zu bringen, also die einschlägige Bestimmung ist 1309 ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, in Verbindung mit 137 Absatz 2 ABGB. Was steht da drinnen? Grundsätzlich gibt es im 1309 eine Haftung, Schadenersatz zu übernehmen, der aufsichtspflichtigen Personen, machen wir es kurz, der Eltern, ja, in unserem Fall ist es ja auch die Mutter, also eine Haftpflicht der aufsichtspflichtigen Personen für den Schaden, den ein unmündiges Kind anrichtet. Weil aber ein unmündiges Kind, ja, das ist ein Kind unter 14, weil aber, so wird auch im Zivilrecht argumentiert, das Erziehungsrecht nach 137 ABGB über diese Unmündigkeit, also über diese 14 Jahre hinaus, über die Altersgrenze von 14 Jahren hinausgeht, schließt man daraus, dass der Schadenersatzpflicht, also diese Haftpflicht, noch länger dauert, nämlich über diesen Zeitpunkt hinausgehend bis zum Erreichen der Volljährigkeit. Und genau dieser Gedanke wird auf Strafrecht übertragen. Also nicht nur die Haftung oder die Verantwortlichkeit für das unmündige Kind, sondern auch für den mündigen Minderjährigen wird erstreckt, auch eine Aufsichtspflicht angenommen, die schließlich zur Garantenpflicht führt. Eine Aufsichtspflicht wird angenommen, auch gegenüber dem noch nicht volljährigen Kind. Auf die Hausgemeinschaft kommt es nicht an. Und diese Haftung schließt eben auch mit ein, die Haftung wegen strafbarer Handlungen. Und genau das, und jetzt komme ich vom ABGB zum § 2 StGB, genau das bedingt, dass man sagt, Garantenstellung und dann auch strafrechtliche Haftung für Delikte, die diese durchaus strafmündigen Jugendlichen begehen. Die sind auch strafbar, aber man ist als Erziehungsberechtigter unter Umständen, nämlich dann, wenn man diese Aufsichtspflicht vernachlässigt hat, strafrechtlich wegen der Unterlassung verantwortlich, also wegen der Unterlassung nach § 75 in Verbindung mit Absatz 2.
Genau. Und diese Überwachungspflicht ist jetzt aber nicht uferlos und grenzenlos. Also da gibt es durchaus Schranken, die auch der BGH setzt. Und zwar hat er das so formuliert, dass die Grenze dort liege, in dem, was verständige Eltern nach vernünftigen Maßstäben tun müssen, um Schädigungen Dritter durch ihr Kind zu verhindern. Und es muss sich auch die Frage gestellt werden, ob in dem Verhalten des Kindes auch konkrete Anhaltspunkte für strafbares Verhalten des Kindes vorgelegen hätten. Und in dem Fall ist dies ja alles vorliegend. Also die Mutter wusste ja sogar ganz konkret von dem Tatplan. Sie hat es mitbekommen, sie hat es gehört, sie war vor Ort. Also es lagen alle Voraussetzungen da, um entweder die Tat abzuwenden oder zumindest in Teilen zu verhindern, das Leben des Getöteten zu verlängern. Also es hätten ja auch schon verbale Mittel in dem Fall gereicht. Es wäre ja nicht mal ein Ringen und Kämpfen vermutlich notwendig gewesen. Womit man abschließend wohl sagen kann, sie ist für Mord durch Unterlassen strafbar und zwar als Überwachungsgarantin. Aber wenn Sie noch mehr zur Garantenpflicht hören wollen und auch zum Beispiel das Thema der Quasi-Kausalität, was natürlich beim Unterlassen auch immer geprüft werden muss, hören wollen, da haben wir dazu noch zwei Podcast-Folgen in der ABZ-Reihe und zwar einmal Q wie Quasi-Kausalität und G wie Garantenstellung, wo wir nochmal dogmatisch sauber durchprüfen, wie so eine Garantenstellung und eine Unterlassung in einer Prüfung handzuhaben ist.
Ja, das war's auch schon. Also kurz zur Wiederholung, jetzt um das Rechtsmittel gleich einzubeziehen, das wäre bei uns ganz genauso. Der OGH würde das Urteil, wie gesagt, kassieren. Das Landesgericht, bei uns wäre das Geschworenengericht, das für den Mord zuständig ist, hätte zu beurteilen, ob die Mutter als Garantin mit kausal geworden ist für die Tötung. Und diese Beurteilung ist aber nicht völlig frei, sondern nach den Kriterien, nach den rechtlichen Kriterien, die wir jetzt eben referiert haben, die der Deutsche Bundesgerichtshof festlegt. Also bei uns hätte das der OGH diese Aufgabe übernommen, der Oberste Gerichtshof. Ja, und damit dürfen wir uns verabschieden von dieser Folge zu Strafrecht.at Reloaded. Klartext, Strafrecht, Fälle. Ingeborg Zerbes
und Sarah Ubino. Danke fürs Zuhören.